Am 30. Juli. Albert ist angekommen, und ich werde gehen. Und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter den ich mich in allem Betracht zu stellen bereit wäre, so wär's unerträglich, ihn vor meinem Angesichte im Besitze so vieler Vollkommenheit zu sehen. Besitz. Genug, Wilhelm, der Bräutigam ist da. Ein braver, lieber Kerl, dem man gut sein muß. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange. Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht einmal geküsst. Das lohn ihm Gott. Um des Respekts willen, den er vor dem Mädgen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk, mehr als seiner eigenen Empfindung. Denn darin sind die Weiber fein und haben recht. Wenn sie zwei Kerls in gutem Vernehmen miteinander halten können, ist der Vorteil immer ihre, so selten es auch angeht. Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen als alle andere. Er hält mich für einen Menschen von Sinn, und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an all ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal heimlich mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahingestellt sein. Wenigstens an seinem Platze würde ich nicht ganz sicher vor dem Teufel bleiben. Dem sei nun, wie ihm wolle. Meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? Was braucht's Namen? Erzählt die Sache an sich. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätensionen auf sie zu machen hatte, machte auch keine. Heißt das, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren. Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädgen wegnimmt. Ich beiße die Zähne aufeinander und spotte über mein Elend und spotte derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil's nun einmal nicht anders sein könnte. Schafft mir die Kerls vom Hals. Ich laufe in den Wäldern herum, und wenn ich zu Lotten komme und Albert so bei ihr sitzt im Gärtgen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen, närrisch und fange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. Um Gottes Willen, sagte mir Lotte heute, ich bitte Sie, keine Szene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat. Wutsch, bin ich draus. Und da ist mir's immer wohl, wenn ich Sie allein finde. Am 12. August. Gewiss, Albert ist der beste Mensch unter dem Himmel. Ich habe gestern eine wunderbare Szene mit ihm gehabt. Ich kam zu ihm, um Abschied zu nehmen, denn mich wandelte die Lust an, ins Gebirg zu reiten, von daher ich dir auch jetzt schreibe. Und wie ich in der Stube auf und ab gehe, fallen mir seine Pistolen in die Augen. »Borg mir die Pistolen«, sagt ich, »zu meiner Reise.« »Meinetwegen«, sagt er, »wenn du dir die Mühe geben willst, sie zu laden. Bei mir hängen sie nur pro forma.« Ich nahm eine herunter, und er fuhr fort und kam sehr tief in Text. Und ich hörte endlich gar nicht weiter auf ihn, verfiel in Grillen, und mit einer auffahrenden Gebärde druckt ich mir die Mündung der Pistolen übers rechte Aug an die Stirn. »Pfui«, sagt Albert, indem er mir die Pistole herabzog. »Was soll das?« »Sie ist nicht geladen«, sagt ich. »Und auch so. Was soll's? versetzte er ungeduldig. »Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen. Der bloße Gedanke erregt mir Widerwillen.« »Dass ihr Menschen«, rief ich aus, »um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müsst, das ist töricht, das ist klug, das ist gut, das ist bös. Und was will das all heißen? Habt ihr deswegen die inneren Verhältnisse einer Handlung erforscht? Wisst ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum sie geschah, warum sie geschehen musste? Hättet ihr das, ihr würdet nicht so eilfertig mit euren Urteilen sein.« »Du wirst mir zugeben«, sagte Albert, »dass gewisse Handlungen lasterhaft bleiben. Sie mögen aus einem Beweggrunde geschehen, aus welchem sie wollen.« Ich zuckte die Achseln und gab's ihm zu. »Doch, mein Lieber«, fuhr ich fort, »finden sich auch hier einige Ausnahmen. Es ist wahr, der Diebstahl ist ein Laster. Aber der Mensch, der, um sich und die Seinigen vom schmähligen Hungertode zu erretten, auf Raub ausgeht, verdient er Mitleiden oder Strafe? Wer hebt den ersten Stein auf gegen den Ehemann, der im gerechten Zorne sein untreues Weib und ihren nichtswürdigen Verführer aufopfert? Gegen das Mädchen, das in einer wonnevollen Stunde sich in den unaufhaltsamen Freuden der Liebe verliert? Unsere Gesetze selbst, diese kaltblütigen Pedanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück.« »Das ist ganz was anders«, versetzte Albert, »weil ein Mensch, den seine Leidenschaften hinreißen, alle Besinnungskraft verliert und als ein Trunkener, als ein Wahnsinniger angesehen wird.« »Ach, ihr vernünftigen Leute«, rief ich lächelnd aus, »Leidenschaft, Trunkenheit, Wahnsinn. Ihr steht so gelassen, so ohne Teilnehmung da, ihr sittlichen Menschen, scheltet den Trinker, verabscheut den Unsinnigen, geht vorbei wie ein Priester und dankt Gott wie ein Pharisäer, dass er euch nicht gemacht hat wie einer von diesen. Ich bin mehr als einmal trunken gewesen, und meine Leidenschaften waren nie weit vom Wahnsinne, und beides reut mich nicht. Denn ich habe in meinem Maße begreifen lernen, wie man alle außerordentlichen Menschen, die etwas Großes, etwas unmöglich Scheinendes wirkten, von jeher Vertrunkene und Wahnsinnige ausschreien müsste. Das ist eben, als wenn einer sagt, der Tor stirbt am Fieber. Hätte er gewartet, bis sich seine Kräfte erholt, seine Säfte verbessert, der Tumult seines Blutes gelegt hätten, alles wäre gut gegangen. Und er lebte bis auf den heutigen Tag. Albert, dem die Vergleichung noch nicht anschaulich war, wandte noch einiges ein. »Mein Freund«, rief ich aus, »der Mensch ist Mensch, und das bisschen Verstand, das einer haben mag, kommt wenig oder nicht in Anschlag, wenn Leidenschaft wütet und die Grenzen der Menschheit einen drängen. Vielmehr ein andermal davon«, sagte ich und griff nach meinem Hute. Oh, mir war das Herz so voll. Und wir gingen auseinander, ohne einander verstanden zu haben, wie denn auf dieser Welt keiner leicht den andern versteht. Am 21. August. Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus. Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere, vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielte ihre Hand und deckte sie mit tausend Küssen. Ach, wenn ich denn noch halb im Taumel des Schlafs nach ihr tappe und drüber mich ermuntere. Ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen, und ich weine trostlos einer finstern Zukunft entgegen. Am 20. Februar. Gott segne euch, meine Lieben, geb euch all die guten Tage, die er mir abzieht. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde, und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottens Schattenriss von der Wand zu nehmen und sie unter andere Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar, und ihr Bild ist noch hier. Nun soll's bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen. Ich habe den zweiten Platz drinne und will und muß ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl. Leb wohl, Engel des Himmels. Leb wohl, Lotte. Am 3. September. Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer liebhaben kann, liebhaben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe. Nichts anders kenne, noch weiß, noch habe als sie. Am 19. Oktober. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal an dieses Herz drücken könntest. All diese Lücke würde ausgefüllt sein. Am 21. November. Gestern, als ich wegging, reichte sie mir die Hand und sagte: Adieu, lieber Werther. Lieber Werther. Es war das erste Mal, dass sie mich lieber hieß. Und mir ging's durch Mark und Bein. Ich hab mir's 100-mal wiederholt. Und gestern Nacht, da ich ins Bette gehen wollte und mit mir selbst allerlei schwatze, sagte ich so auf einmal: Gute Nacht, lieber Werther. Und mußte hernach selbst über mich lachen. Am 4. Dezember. Ich bitte dich, siehst du, mit mir ist's aus. Ich trag das all nicht länger. Heut saß ich bei ihr, sie spielte auf ihrem Klavier manchfaltige Melodien und all den Ausdruck, all, was willst du? Ihr Schwesterchen putzte ihre Puppe auf meinem Knie. Mir kamen die Tränen in die Augen. Ich neigte mich, und ihr Trauring fiel mir ins Gesicht. Meine Tränen flossen. Und auf einmal fiel sie in die alte, himmelsüße Melodie ein. So auf einmal. Und mir durch die Seele gehen ein Trostgefühl und eine Erinnerung all des Vergangenen, all der Zeiten, da ich das Lied gehört, all der düstern Zwischenräume des Verdrusses, der fehlgeschlagenen Hoffnungen. Und dann, ich ging in der Stube auf und nieder, mein Herz erstickte unter all dem. Um Gottes Willen, sagte ich, mit einem heftigen Ausbruch hingegen sie fahrend, um Gottes Willen, hören Sie auf! Sie hielt und sah mich starr an. Werther, sagte sie mit einem Lächeln, das mir durch die Seele ging. Werther, Sie sind sehr krank. Ihre Lieblingsgerichte widerstehen Ihnen. Gehen Sie. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Ich riss mich von ihr weg. Und Gott, du siehst mein Elend und wirst es enden.